Danke für die Einladung zu diesem Billroth-Haus-Symposium über Herzinsuffizienz und über deine freundliche Einleitung. Ich bin wegen einer Erkältung lieber weggeblieben, weil getestet bin ich, aber ich habe noch keine Daten dazu. Und hier bin ich also absolut akzeptabel, glaube ich, wenn ich nicht mich unter die Menschen mische. Koronare Revaskularisation bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz führt mich zu dem Bild, das Johannes Auer gerade gezeigt hat. Die Herzinsuffizienz, die durch koronare atherosklerotische Verschlüsse bedingt ist, ist die HEFREF. Es gibt eigentlich nur HEFREF-Herzinsuffizienz, wenn die epikardialen großen Gefäße als Ursache der Herzinsuffizienz anzuschuldigen sind. Natürlich können sich die anderen Herzinsuffizienz-Subformen, wie auf diesem Dia gezeigt, kombinieren. Aber also als Klarheit möchte ich sagen, ich spreche jetzt über HEFREF. Ein typischer Patient ist, brauche ich also nur blind in den Kasten greifen oder auf die Tastatur drücken, ist dieser hier. Das ist ein 54-jähriger Patient, der mit Herzinsuffizienz an die Klinik gekommen ist und im Rahmen einer ersten Abklärung hier bei einer leichten Troponinauslenkung und hypertoner Krise mit diesem koronaren Bild aufgefallen ist. Und da gibt es also einige Beobachtungen, für die nicht so viele Koronarangiografien wie wir jeden Tag anschauen. Im rechten Bild ist die linke und die Seitenbandarterie und auf der linken Seite ist die rechte Koronararterie abgebildet. Und man erkennt schon, wenn man die Augen so halb offen hat, dass das ganze Herz viel größer ist als ein normales Herz und also erweiterte Herzinnenräume vorhanden sind. Das ist eigentlich nicht die Aufgabe des Herzkatheters, das zu sehen, aber ich glaube, wir lernen auch über die Grenzen des Kontrastmittels hinauszuschauen. Was man auch sieht, ist, dass da schon ein Stent implantiert ist. Das sieht man in der Mitte, auf der rechten Seite in der LAD. Und am linken Bild erkennen Sie eine Straße in der Höhe der Wirbelsäule, die diese Stent- und Kalkstraße beschreibt. Die Veränderungen sind diffus. Es ist eine Hauptstammstenose mit dabei, neben dieser proximalen LAD-Stenose. Und die Gefäße sind bis in die weite Distalität verändert. Das ist das koronare Antlitz der Wohlstandsgesellschaft und der rauchenden Wohlstandsgesellschaft. Als ich angefangen habe an der Klinik für Innere Medizin 2 im Jahr 1984, ist die CAS-Studie gerade im vollen Laufen gewesen. Das ist eine der größten randomisierten Herz-Kreislauf-Studien zur damaligen Zeit gewesen. Ist damals im New England Journal 1985 publiziert worden. Und da gab es eine Gruppe von Patienten mit einer Auswahlfraktion zwischen 35% und 50%, also in diesem schlechteren Bereich, wenn wir noch einmal zurückschauen auf die Tabelle, alles, was unter 40 ist, qualifiziert als HEFREF. Also das hat es damals auch schon gegeben. Damals ist es den Leuten auch schon sehr gut gegangen. Und da hat man erkannt, in dieser eher schlechteren Subgruppe, wobei die unter 35 waren, gar nicht in der Studie. Und das ist auch heute das Problem dieser Herzinsuffizienzstudien, die Revaskularisierung beschreiben, dass die wirklich schlechten nicht eingeschlossen wurden. Ich komme aber dann zu einer Studie, wo das sehr wohl der Fall war. Und hier in der CAS-Studie hat sich schon abgebildet, 1-, 2- und 3- Gefäßerkrankung ließen erkennen, dass hier der Effekt einer Bypass-Operation sehr, sehr günstig war im Vergleich zur medikamentösen Therapie. Und wenn wir jetzt einen Sprung 30 Jahre später machen und zu diesen Guidelines kommen, die Johannes Auer gerade schön beschrieben hat, dann steht da oben, was macht man als erstes? Medikamente. ACE, Beta-Blocker, MRA, SGLT2, die vier Säulen, die werden den Patienten gegeben. Und wenn man dann genau schaut, dann kommen noch Diuretika und dann kommen die Devices und da irgendwo in der fünften oder sechsten Zeile steht dann Bypass. Wenn man jetzt sagt, was ist da jetzt der Grund? Wo ist die Science behind the certainty? Dann darf ich Ihnen hier im Laufe der nächsten 15 Minuten, die die Studien zeigen, die hier eigentlich die Daten geschrieben haben. Und das war die STITCH-Studie. Die war auch an unserer Klinik mit dem, kam von der Duke University, mit Bob Jones, der als Studiensprecher die Wiener Klinik besucht hat und uns die STITCH-Studie erklärt hat. Wir haben damals gefunden, dass das eigentlich bahnbrechend ist. Bei Patienten mit einer Auswurffraktion unter 35% Bypass-Operationen zu machen. Und wir haben unsere chirurgischen Kollegen da dazu geholt. Lustigerweise kam der zu den Kardiologen, wobei wir ja eigentlich zusammengehören. Und wir haben uns dann auch getroffen und Bob Jones hat uns die Stitch-1-Hypothese und die Stitch-2-Hypothese erklärt. Wir haben alle eigentlich hauptsächlich die Zweier toll gefunden. Die Einser war die Frage, soll man Patienten mit einer Auswurffraktion unter 35% einer Bypass-Operation zuführen, wenn die koronare Läsionen hatten, so wie von diesem Herrn, den ich Ihnen zu Beginn gezeigt habe. Und de facto wurden dann 112 Patienten eingeschlossen und zu diesen beiden Armen randomisiert. Damals waren wir, als ich schon jetzt angekündigt habe, von der Hypothese 2 noch begeistert, aber da ging es darum, soll man nicht bei dieser Bypass-Operation noch das Vorderwandaneurysma wegnähen. Da gab es diese Door-Procedure, von der alle, die alle so toll gefunden haben, weil dann das Herz einfach wieder normal ausschaut. Und die Sorge vor diesen Rhythmusstörungen, die ja todbringend eigentlich immer waren zu dieser Zeit, weil noch weniger Defibrillatoren im Umflug waren, ob da nicht eine wesentliche Verbesserung zu schaffen wäre. Ich werde heute aber nicht über Stitch, über die Hypothese 2 sprechen, weil die war eh negativ. Ich werde hauptsächlich über die Hypothese 1 sprechen. Und das hier sind die beiden New England Journal Arbeiten, die auf der Basis dieser Hypothesen als Primary Publikationen herausgekommen sind. Eric Velasquez hat also die Revaskularisationshypothese publiziert mit dem Titel Coronary Artery Bypass Surgery in Patients with Left Reticular Dysfunction. Und Bob Jones selbst hat Coronary Bypass Surgery with or without Surgical Ventricular Reconstruction der wissenschaftlichen Community vorgestellt. Das erste Bild aus der Velasquez-Studie ist eine negative Studie. Die All-Cause Mortality war bei Patienten unter medikamentöser Therapie nicht unterschiedlich von denen, die Bypass revaskularisiert waren. Und da sind Wiener Patienten dabei. Aber das war Intention to Treat. Und in der besser ausgestiegen. Und das setzt sich fort in die ganzen sekundären Endpunkte, kardiovaskulären Modelle, die war die Number Needed to Treat 11. Und wie ich schon sagte, ich gehe noch einmal kurz zurück, bei dieser As-Treated-Analyse oder per Protokoll-Analyse war die Number Needed to Treat nur 14. Also eine interessante Diskrepanz zwischen dem randomisierten und dem tatsächlich behandelten, wobei hier natürlich die Crossover-Rate einer der Faktoren war, der die Studie negativ gemacht hat. Und an diese Studie schließt sich eine ganze Kette von Substudien an. Man hat zum Beispiel die wichtige Frage gestellt, die hier im JACC publiziert war, wer profitiert am meisten? Und ich fasse das kurz zusammen. Die Chirurgie war am Anfang schlechter, ist dann im Langzeitverlauf die weitaus überragendere Strategie geworden, auch bei Stitches, der 10-Jahres-Studie, das zeige ich Ihnen dann später. Und es ist ganz klar, dass jene, die Dreigefäßerkrankung haben, die eine schlechte Auswurfleistung haben und die diesen Left Ventricular End Systolic Volume Index über 79, also die nicht so ganz, ganz schlechten waren, das waren jene, die profitiert haben. Und das ist, glaube ich, ganz interessant, dass Patienten, die noch eine Restfunktion haben, auch natürlich dann von CABG profitieren, weil das die Operation bedeutet natürlich auch eine Belastung. Wie schaut es jetzt aus mit dieser Viability? Also Myokard, das lebensfähig ist, aber schlecht durchblutet, ist da ein Signal zu erkennen. Sollte man diesen Patienten eher eine Revaskularisation zukommen lassen. Und leider ist in STITCH die Power für diese Analyse nicht gegeben. Univariat signifikant, Multivariat nicht. Und Sie sehen da schon von den vielen Patienten sind da nur 600 gewesen, die tatsächlich die adäquate Diagnostik hatten. Und das waren 100% der Wiener Patienten. Wir haben also mit der Frau Professor Graf und damals noch dem Professor Socher, also zuerst Socher, dann Graf, die Vitalitätsdiagnostik an unserer Klinik durchgeführt und haben enorm viel dabei gelernt. Das ist noch eine andere Abbildung dazu. Es ist sogar paradoxerweise so herausgekommen, es wäre Viability, der Zustand ohne Viability mit einem biologischen Signal assoziiert. Aber ich glaube, man kann dieses Buch schließen und sagen, in STITCH war Myocardial Viability kein Prädiktor von Erfolg einer Revaskularisierung. Und das steht also hier auf Englisch noch einmal da. Ich glaube, ich muss Ihnen das nicht vorlesen. Jetzt ist die Frage, wenn etwas nicht viable ist, könnte man sagen, ein Myocardium at risk, ist das vielleicht ein besserer Prädikt, also der dynamische Perfusionsdefekt? Und da gibt es diese Analyse von Giulio Panza und das war ebenfalls negativ. Ischämie sagt nicht voraus, wer von einer Revaskularisation profitiert, wenn er herzinsuffizient ist. Und das gibt es in allen Variationen jetzt hier gespielt. Die Ischämie hilft uns hier auch nicht weiter. Wir können ja ganz planmäßige Ischämie induzieren. Wir haben dafür viele Techniken, der Thallium-Persantin-Scan oder die MR-Belastungsuntersuchung. Die Ergometrie ist natürlich die primitivste Form der Ischämie-Induktion. Und das ist also in dieser Arbeit so zusammengefasst, bei Patienten mit schwerer linksventrikulärer Dysfunktion war die induzierbare myokardiale Ischämie kein Prädiktor eines Benefits durch Revaskularisierung. Das ist ein interessantes Konzept und wird vielleicht in größeren Studien noch besser hinterfragbar sein. Ich glaube, da ist wirklich ein Bedarf an mehr Wissen. Und ich habe hier so eine Abbildung zusammengestellt, um zu zeigen, die verschiedenen Wege, die wir einschlagen können, wenn es um Ischämie und Viability, das ist ja eigentlich nicht übersetzbar, geht. Da ist hier auf dieser Seite das Bild einer Linksventrikelfunktion mit einem reversiblen Defekt. Da erwartet man sich besser Outcome. Wenn kein reversibler Defekt ist, könnte man medikamentös handeln. Wir machen das auch. Wir machen auch keine CTO-Revaskularisation, wenn gar keine Viability vorhanden ist. Man muss dieses Konzept allerdings angesichts von STITCH und STITCHES, über das ich noch sprechen werde, revidieren, weil in der Heart Failure ist hier Revaskularisierung gleichermaßen effektiv. Das müssen wir heute sagen, weil wir haben keine anderen Daten. Ein anderer Blickwinkel wäre auch der Blickwinkel auf die Todesursachen und da ist in dieser Arbeit gezeigt, dass die Todesfälle alle zwischen 1 und 3 Monaten nach dem Eingriff beobachtbar waren. Das muss man halt wirklich verstehen aus dem Kontext der Bypass-Operation und die war auch hier mit deutlichen Zahlenvorteilen belegt. Also die Schlussfolgerung der STITCH Investigator ist, Patienten sollten Bypass operiert werden, weil auch hier eine Verhinderung des Todessignals möglich ist. Und ich glaube, die STITCH-Studie, die da hier abgebildet ist, wieder Eric Velasquez als Erstautor, die hat nach 10 Jahren auch gezeigt, dass die Bypass-Operation der medikamentösen Therapie dieser Patienten überlegen ist. Und ich kann nur sagen, ich glaube diese Daten, weil auch da Wiener dabei sind. Was ist jetzt das Problem mit STITCH? Sie sehen alle, es gibt da natürlich ein Problem. Wo ist der Stent, fragt man sich hier. Da gibt es eben die Studie nicht. Wo ist der Hauptstamm? Wo ist die komplexe Zweigefäßerkrankung? Wo sind die symptomatischen Patienten, die Grad 3 bis 4 Kennedy Cardiovascular Society Symptome haben? wo sind diese Daten? Die Guidelines sagen, im Gegensatz zu den 16ern, Patienten sollten revaskularisiert werden, wenn sie pektangenöse Beschwerden haben, trotz optimaler medikamentöser Therapie und eine für Revaskularisation geeignete Koronaranatomie. Sie sagen auch, dass der Cabbage hier ein bisschen die Nase vorne hat. Und das haben Sie ja gesehen an diesem Bild mit den vier grünen Säulen. Und das kommt natürlich daher, dass es hier Daten gibt. Und das kann sich Herr Professor Jones freuen, dass er seine chirurgischen Partner da auf Schiene gebracht hat im Jahr 1995 oder 96. Die Revived-Studie, die jetzt Covid-geschädigt ist, die wird die Frage stellen bei Patienten unter 35% Ausofraktion mit einer Dreigefäßerkrankung. Und die will auch Viability wieder hineinbringen, was sehr gut ist. Können wir mit PCI diese Patienten nach dem Randomisierungsschritt besser als mit einfacher medikamentöser Therapie versorgen? Ich bin schon sehr neugierig. Also im 18er Jahr, wie dieses Strategy Paper publiziert wurde, waren 400 Patienten drinnen. Da werden wahrscheinlich noch viel mehr hineinkommen. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein Corona-Opfer werden könnte. Auf jeden Fall komme ich wieder zu diesem Bild zurück und würde das ergänzen. Bypass ist durch Stitch und Stitches für diese Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz belegt. Und wir hoffen, dass Revived oder auch andere Studien unter Einbeziehung von Vitalitätsdaten uns eine neue Antwort da geben werden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich darf vielleicht mit einer Frage beginnen. Und zwar sieht man doch in der klinischen Praxis immer wieder, dass es diskrepante Ergebnisse gibt, wenn man unterschiedliche Testverfahren zur Viabilitätsdiagnostik einsetzt. Ich denke da an Spektruntersuchungen im Vergleich zu MR-Untersuchungen. Welche Methode würdest du bevorzugt empfehlen zur Vitalitätsdiagnostik, wenn man eine machen möchte?
Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Ich glaube, jedes Institut hat da seine Expertise. Manche haben die Expertise in zwei bildgebenden Verfahren, manche in einem. Und wenn ich jetzt zum Beispiel denke ans Graz West, da weiß ich, wenn da ein MR Viability herkommt, dass ich das hundertprozentig glaube. Oder wenn eine Stressechokardiographie aus dem Krankenhaus Nord kommt, weiß ich, dass die gute Qualität hat. Ich glaube, man muss es lernen und sich damit wirklich beschäftigen. Und Diskrepanzen entstehen immer, wenn die Befunde von unterschiedlichen Operatoren kommen. Und ich glaube, es ist ja die Aufgabe eines Hard-Teams, das zu harmonisieren und sich das alles wirklich anzuschauen. Ich glaube, in Wahrheit, die Diskrepanzen sind durch wahrscheinlich, ich spreche jetzt da so ein bisschen global, durch nicht so optimale Untersuchungsbedingungen zu erklären, meistens. Also ich glaube, dem Thallium-Persantin-Scan nach dem Stitch-Protokoll mit Nitro, so wie die Frau Professor Graf das praktiziert hat, das glaube ich. Unsere Nuklearmedizin hat das, glaube ich, noch nicht so embraced, wie wir das damals hatten, aber die haben auf einer anderen mit einer anderen Technik ihre Ruhe-Spätaufnahmen, mit denen wir jetzt auch arbeiten. Es geht schon ein starker Trend Richtung MR, glaube ich, und Stressecho.
Vielleicht noch eine Frage aus dem Chat zu FFR-Untersuchungen. Diese Stitch-Studie ist ja gemacht worden ohne standardmäßige FFR-Studie zur Quantifizierung des Stenosegrades. Würdest du das einschätzen, dass die Ergebnisse anders ausgefallen wären, hätte man hier FFR gemessen oder nicht?
Das ist eine ganz tolle Frage, weil die Chirurgie hat ja eine ganz andere Strategie. Man überbrückt ja Gefäßlängen bis zu 12 Zentimeter mit unterschiedlichsten Veränderungen. Darum war ich, glaube ich, so interessiert daran, Ihnen so ein klassisches Koronarangiogramm zu zeigen, wo der Einfluss der Einzelläsion eigentlich egal ist. Also ich glaube, Stitch wäre genauso ausgefallen in dieser Population. Ich glaube wirklich, FFR ist eine Technik für die fokale Revaskularisierung. Ich glaube, in diesen diffusen Gefäßen hätte das gar nichts gebraucht.
Okay, ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Irene, nochmal herzlichen Dank für die schöne Übersicht, für den schönen Vortrag, trotz deiner Krankheit den Vortrag durchgeführt zu haben. Danke noch einmal.